Stell dir vor, also der Papst, der Kanzler und sagen wir mal die reichsten Aktionäre der Welt stehen da in ihren allerfeinsten Maßanzügen. Okay, und dann kommt da plötzlich so ein zerlumpter Typ direkt aus dem Staub der Wüste. Er stellt sich vor diese Elite und sagt denen eiskalt ins Gesicht, dass ihre Titel, ihr Geld und ihre heiligen Traditionen ab heute völlig wertlos sind.
Das klingt nach einer Szene aus so einem dystopischen Film. Oder einer radikalen Polit-Doku.
Absolut. Aber genau diese Dynamik, also exakt das, hat sich vor 2000 Jahren abgespielt. Hast du jemals mit Institutionen oder Führungskräften zu tun gehabt, die irgendwie unangreifbar wirken?
Ja, die sich halt hinter uralten Privilegien verstecken.
Genau die. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, liefern die absolut keine echten Ergebnisse mehr. Und da sind wir schon mitten im Thema unserer heutigen tiefgehenden Analyse.
Ein extrem spannendes Thema.
Finde ich auch. Wir begeben uns heute auf eine ziemlich intensive, intellektuelle Reise und nehmen uns einen Text vor, der wirklich vor Sprengkraft nur so strotzt. Das dritte Kapitel des Matthäus-Evangeliums.
Wobei wir da direkt sagen müssen?
Keine Sorge, das hier wird definitiv keine angestaubte Bibelstunde. Wir machen etwas viel Spannenderes.
Richtig.
Wir betrachten diese uralten, dichten Symbole durch die Linse von einem der wichtigsten modernen Philosophen unserer Zeit, nämlich Jürgen Habermas. Unsere Mission lautet also, wie übersetzt man jahrtausende alte religiöse Bilder in eine völlig säkulare, öffentliche Sprache?
Eine Sprache, die uns heute ganz konkret etwas über Privilegien, Selbsttäuschung und die wahre Natur von Autorität beibringt.
Ganz genau.
Was hier faszinierend ist, ist die immense Fallhöhe, die dieser Text aufbaut. Wir sprechen hier von einem Frontalangriff auf das, was man in der Soziologie symbolische Herrschaft nennt.
Okay, was heißt das genau?
Das ist der Moment, in dem eine Elite sich nur noch im Glanz vergangener Erfolge oder ihrer bloßen Abstammung sonnt und dabei jeder echten, kritischen Überprüfung ausweicht.
Ah, okay. Das kennen wir ja aus der modernen Politik oder aus festgefahrenen Konzernen.
Ganz genau. Und eben auch in der Religion. Aber um die Wucht dieser philosophischen Übersetzung wirklich greifen zu können, müssen wir uns zuerst die historische Bühne ansehen, auf der dieses ganze Drama inszeniert wird.
Dann springen wir am besten direkt an den Ort des Geschehens. Und das ist eben nicht der polierte Marmorboden im Zentrum der Macht, also nicht der riesige Tempel in Jerusalem. Wir befinden uns draußen in der Wüste.
Ein sehr ungemütlicher Ort.
Ja, total. Da tritt Johannes der Täufer auf. Und er ist das absolute Gegenteil einer weichgespülten Establishments-Figur. Er trägt Kleidung aus Kamelhaaren, ernährt sich von Heuschrecken und wildem Honig.
Er ist asketisch, rau, wild.
Richtig. Und er ruft den Menschen eine einzige gewaltige Forderung entgegen. Er sagt einfach nur, kehrt um.
Und der Grund dafür ist drastisch.
Ja. Die Herrschaft Gottes naht. Es ist quasi 5:12. Die Leute strömen aus allen Richtungen an den Fluss Jordan, um sich taufen zu lassen und ihre Fehler öffentlich einzugestehen.
Und genau dann eskaliert die Situation, ja?
Absolut. Die religiösen Eliten tauchen plötzlich auf. Die Pharisäer und Sadduzäer, das waren die absoluten VIPs der damaligen Gesellschaft.
Mhm.
Und anstatt sich über diesen prominenten Besuch zu freuen, attackiert Johannes sie verbal aufs Schärfste. Er warnt sie. Verlasst euch bloß nicht darauf, dass ihr von Abraham abstammt.
Eine krasse Ansage.
Er sagt wörtlich, die Axt sei schon an die Wurzel der Bäume gelegt und spricht von einer Wurfschaufel, die gnadenlos die Spreu vom Weizen trennt.
Die bewusste Wahl dieses Ortes ist hier der erste Schlüssel zum Verständnis. Die Wüste ist im historischen Gedächtnis des alten Israels nicht einfach nur eine Zone mit viel Sand,
sondern
sie ist ein extrem dichter symbolischer Raum. Sie erinnert an den Auszug aus Ägypten. Sie ist der Ort des absoluten Anfangs, der völligen Verletzlichkeit und der harten Prüfung, aber eben auch der radikalen Erneuerung.
Ah, verstehe. Und der Fluss?
Der Jordan markiert die Grenze, den ultimativen Übergang in ein neues Leben. Johannes aktualisiert hier in einer einzigen Szene die gesamte dramatische Geschichte Israels im Schnelldurchlauf. Wenn er die Eliten dort am Ufer angreift, attackiert er das Konzept der sogenannten sakralen Selbstimmunisierung.
Warte mal, sakrale Selbstimmunisierung. Das klingt so, als hätten diese Eliten ihre Religion und ihre Blutlinie im Grunde wie einen kugelsicheren Schild benutzt.
Ja, perfekt zusammengefasst.
So nach dem Motto:
Weil ich zum Tempel gehöre und den richtigen Stammbaum habe, prallt jede Kritik und sogar jedes göttliche Urteil einfach an mir ab.
Das trifft den Nagel auf den Kopf. Sie glaubten wirklich, ihre bloße Gruppenzugehörigkeit würde sie vor dem ethischen Anspruch Gottes abschirmen. Sie waren durch ihre Privilegien immunisiert.
Wahnsinn!
Johannes zerschlägt diese gefährliche Illusion komplett. Er dekonstruiert ihr Weltbild und sagt: Euer historischer Status, euer symbolisches Kapital, all das ist in diesem Moment des Umbruchs völlig wertlos geworden.
Das ist hart. Ja, Gott ist eben kein Notar, der einfach nur eure bequeme gesellschaftliche Ordnung beglaubigt. Er ist der radikale Erneuerer. Für die Eliten bedeutet die Nähe Gottes hier keinen Trost, sondern eine handfeste existenzielle Krise. Der Schutzschild ist einfach weg.
Weißt du, das erinnert mich stark an die Dynamik von radikalen politischen Basisbewegungen oder auch der Underground-Kultur. Stell dir vor, du hast diese gigantischen etablierten Institutionen, also Regierungen, Großkirchen, Unis, wo alles durchstrukturiert ist.
Mhm, wo jeder seinen Titel hat.
Genau. Und man sich wunderbar hinter Bürokratie verstecken kann. Und dann entsteht plötzlich irgendwo an den Rändern der Gesellschaft, weit weg von den Kameras, eine rohe, ungeschliffene Bewegung.
Ja, ein sehr guter Vergleich.
Johannes, sie gehen Leute in die Wüste, weil echte, ungemütliche Wahrheit fast nie in den gepolsterten Sesseln der Macht ausgesprochen wird. Sie passiert dort, wo die Menschen verletzlich sind, wo man keine PR-Abteilung mehr hat.
Eine hervorragende Beobachtung. An diesem Rand der Gesellschaft, also in der Wüste, zählen plötzlich völlig andere Metriken. Die alten Zertifikate und Stammbäume werden geschreddert.
Und was zählt stattdessen?
Was von jedem Einzelnen gefordert wird, drückt Johannes mit einer drastischen landwirtschaftlichen Metapher aus. Er sagt, man muss gute Frucht bringen. Ein Baum, der keine Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen.
Es geht also um knallharte Konsequenzen.
Absolut.
Und genau an diesem Punkt schalten wir jetzt unseren philosophischen Filter ein. Wenn Herkunft, Abstammung und Status plötzlich nichts mehr zählen, wie übersetzen wir dieses religiöse Fruchtbringen in unsere moderne, säkulare Gesellschaft?
Da kommt Habermas ins Spiel.
Richtig. Hier bietet Jürgen Habermas echt ein faszinierendes Werkzeug, um diese antike Radikalität in die Sprache der modernen Vernunft zu holen.
Wenn wir Habermas auf diesen Text anwenden, dann übersetzen wir den religiösen Ruf zur Umkehr als eine Aufforderung zur radikalen, schonungslosen Selbstprüfung.
Weil wir uns gerne selbst was vormachen.
Ganz genau. Der Mensch neigt massiv dazu, sich selbst zu täuschen. Wir definieren uns ständig über unsere Identität, unsere Gruppe, unsere moralische Überlegenheit.
Stimmt.
Unbedingte Bereitschaft, das eigene Scheitern einzugestehen und sich durch bessere Argumente durch den offenen Diskurs verwandeln zu lassen.
Okay.
Legitimität entsteht in diesem säkularen Verständnis nicht durch eine glorreiche Vergangenheit, sondern ausschließlich durch überprüfbare, sozial sichtbare Praxis. Das ist die sogenannte Frucht.
Lass uns das mal aufdröseln. Wenn ich das so höre, also dass Legitimität durch sichtbare Praxis entsteht und man Ergebnisse zeigen muss, dann frage ich mich da schon was.
Ja.
Ist das nicht einfach nur eine akademische Umschreibung für den alten Kalenderspruch? Taten sagen mehr als Worte? Laufen wir hier nicht Gefahr, eine gewaltige Prophezeiung auf einen ziemlich flachen Motivationsspruch zu reduzieren?
Wie meinst du das genau?
Naja, so ein Spruch, den sich jemand auf LinkedIn postet. So nach dem Motto, arbeite hart und sei authentisch.
Das wirft eine wichtige Frage auf. Denn diese Gefahr der Trivialisierung ist absolut real und wir müssen sie umschiffen. Habermas meint hier nicht einfach nur persönliche Selbstoptimierung oder ein bisschen mehr Ehrlichkeit im Alltag.
Sondern?
Es geht um die strukturelle Legitimität von ganzen Gesellschaftsordnungen und Institutionen. Es geht um Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und eine tiefe gesellschaftliche Verantwortung, die keine billigen Ausreden mehr zulässt.
Für die Schwächsten in der Gesellschaft.
Ganz genau. Wenn eine Institution, sei es ein modernes Justizsystem, eine Regierung oder eine mächtige NGO behauptet, inklusiv und gerecht zu sein, dann muss sie an ihren konkreten Folgen gemessen werden. Richtig. Nicht an den wohlklingenden Präambeln ihrer Verfassung oder ihren Hochglanzbroschüren. Es ist eine massive philosophische Kritik an hohler Normrhetorik. Wer Geltung beansprucht, muss diese im realen Vollzug beweisen.
Keine Elite darf aus ihrer bloßen Existenz einen Freibrief ableiten.
Genau. Das ist hochgradig politisch.
Das hat enorme Konsequenzen, wenn wir das zu Ende denken und sagen, alle etablierten Eliten fallen durchs Raster, weil sie keine echte Frucht bringen. Wie sieht dann überhaupt noch legitime Macht aus?
Eine sehr berechtigte Frage.
Wenn der Tempel versagt, wer darf dann eigentlich noch führen? Und das bringt uns zum ultimativen Plot-Twist in dieser Geschichte am Jordan. Denn genau auf dem Höhepunkt dieser harschen Elitenkritik betritt die eigentliche Hauptfigur die Bühne.
Richtig. Jesus verlässt Galiläa und kommt an den Jordan. Johannes hatte die Menge ja bereits gewarnt, dass nach ihm jemand kommen würde, der weitaus mächtiger ist.
Jemand, der mit Heiligem Geist und Feuer tauft.
Exakt. Er beschreibt eine Figur mit kosmischer, reinigender Macht, der Johannes nicht einmal die Schuhe hinterhertragen darf.
Hier wird es wirklich interessant. Die Erwartungshaltung ist ja gigantisch. Jetzt kommt also dieser Mächtige. Und was macht er?
Das Unerwartete.
Er stellt sich in die Reihe der Sünder und will sich von Johannes taufen lassen. Johannes reagiert völlig irritiert, wehrt sich fast und sagt sinngemäß, Moment mal, die Hierarchie ist hier völlig verdreht. Eigentlich müsstest du mich taufen.
Aber Jesus bleibt dabei.
Ja, er besteht hartnäckig darauf. Er antwortet, es müsse geschehen, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Das ist für mich echt eine absurde Szene.
Warum absurd?
Na, stell dir vor, ein frisch ernannter, weltbekannter CEO wird in einen strauchelnden Konzern geholt. An seinem allerersten Arbeitstag geht er nicht in die Vorstandsetage.
Sondern?
Er besteht darauf, das absolute Anfängertraining an der Basis mitzumachen. Er schrubbt mit der Nachtschicht die Toiletten und stellt sich an das Fließband.
Ohne Kameras?
Genau. Nicht als zynischen PR-Gag, sondern weil er aus tiefster Überzeugung sagt, nur wenn ich mich exakt denselben unangenehmen und verletzlichen Prozessen aussetze wie die Arbeiter, begreife ich dieses System wirklich und erwerbe das moralische Recht, es zu führen.
Diese Analogie verdeutlicht den Mechanismus perfekt. Denn aus einer analytischen und religionskritischen Perspektive ist das, was sich dort am Jordan abspielt, revolutionär.
Weil die Macht ganz anders auftritt.
Ja. Wo erscheint die Autorität der Retter? Eben nicht im offiziellen, abgeschirmten Raum der Würde. Nicht im Tempel, umgeben von Weihrauch und Priestern, die seine Macht legitimieren.
Sondern im Staub.
Er erscheint buchstäblich im Schlamm des Jordans. In einem Kontext der Buße, umgeben von Menschen, die gerade ihre tiefsten Verfehlungen eingestehen.
Er macht sich freiwillig angreifbar. Er ordnet sich einem System der Fehlerhaftigkeit unter, obwohl er es eigentlich gar nicht müsste.
Exakt, so funktioniert das. Wenn wir das nun wieder durch die Brille von Habermas betrachten, beobachten wir hier die Geburt eines völlig neuen Konzepts von normativer Autorität.
Okay, wie sah das Konzept denn vorher aus?
In der antiken Welt entstand Legitimität immer durch hierarchische Distanz. Der Herrscher thront unerreichbar über dem Volk.
Und hier ist es das Gegenteil?
Genau. Hier entsteht Autorität nicht durch Distanz, sondern durch die radikale, solidarische Teilnahme an der Verletzbarkeit derer, für die man handelt. Wenn Jesus sagt, er wolle Gerechtigkeit erfüllen, meint es nicht das sture Abhaken von Gesetzesparagraphen.
Sondern?
Er meint die tiefe Übereinstimmung mit dem solidarischen Weg Gottes. Wer normativ führen will, muss seinen Thron verlassen und sich dem gemeinsamen Raum der Verantwortung aussetzen. Wahrhaftige Autorität speist sich aus Solidarität, niemals aus Distinktion.
Wenn diese Idee, also dass wahre Autorität durch radikale Solidarität bewiesen wird und echte Praxis jeden hohen Titel schlägt, so unfassbar kraftvoll ist, frage ich mich natürlich, was?
Was denn?
Ist das eine Erfindung, die exklusiv in diesem Text steht? Oder finden wir diese tiefgreifende Rebellion gegen hohle Autoritäten und Selbsttäuschung auch in anderen großen Weltanschauungen?
Ein sehr zentraler Gedanke. Die Forschung, die wir hier haben, untersucht genau das unter dem Begriff des diskursiven Synkretismus.
Diskursiver Synkretismus, was heißt das auf gut Deutsch?
Das bedeutet, wir suchen nach Resonanzräumen und strukturellen Überschneidungen in völlig anderen Denksystemen. Und die finden wir definitiv, auch wenn wir die feinen Unterschiede beachten müssen.
Fangen wir doch mal mit dem Offensichtlichen an, dem Judentum.
Richtig, denn dort liegen natürlich die direkten historischen Wurzeln. Die scharfe prophetische Kritik an einer leeren religiösen Selbstsicherheit zieht sich durch die gesamte jüdische Geschichte. Denk an Propheten wie Amos oder Jesaja.
Das ist also eigentlich eine interne jüdische Debatte.
Normwichtig zu betonen, die Kritik von Johannes am Jordan darf historisch niemals als pauschale antijüdische Abwertung missbraucht werden. Johannes attackiert die Heuchelei, nicht die jüdische Frömmigkeit.
Verstehe.
Er kritisiert die Pharisäer gerade deshalb so scharf, weil der jüdische Maßstab für soziale Gerechtigkeit so hoch ist und sie diesem Anspruch in der Praxis einfach nicht gerecht werden.
Das leuchtet absolut ein. Es ist ein Streit um die Auslegung der eigenen Werte. Wie sieht es denn aus, wenn wir unseren Blick nach Griechenland oder Rom richten? Zu den Stoikern?
Was meinst du genau?
Naja, die haben doch auch ständig über Integrität und die richtige innere Haltung philosophiert.
Ja, bei den Stoikern finden wir tatsächlich starke strukturelle Ähnlichkeiten. Sie fordern vehement die Übereinstimmung von innerer ethischer Haltung und äußerer sichtbarer Handlung. Die Kritik an der bloßen gesellschaftlichen Fassade ist da allgegenwärtig.
Aber es gibt einen Unterschied.
Der Mechanismus ist ein anderer. Die Stoa strebt nach rationaler Selbstdisziplin und unerschütterlicher Ruhe. Der Text im Matthäusevangelium ist hingegen eine prophetische Alarmmeldung.
Da geht es um mehr als Gelassenheit.
Genau. Es geht um einen Gott, der aktiv und dramatisch in die menschliche Geschichte eingreift.
Okay. Und wenn wir noch weiter nach Osten schauen, Buddhismus. Da geht es doch im Kern um die Überwindung von Ego und Illusion, oder? Das klingt für mich extrem nach dem, was Johannes den Pharisäern vorwirft.
Eine brillante Verknüpfung. Im Buddhismus wird die menschliche Tendenz zur Selbsttäuschung extrem scharf analysiert. Die Pharisäer klammern sich an ihre biologische Abstammung, um ihr Ego zu stabilisieren.
Um sich gegen Kritik abzuschotten.
Richtig. Der Buddhismus identifiziert exakt diesen Drang, sich an eine feste Identität oder einen Status zu klammern, als die Hauptursache für menschliches Leid. Die Diagnose ist also verblüffend ähnlich.
Aber die Lösung?
Die ist grundverschieden. Während der Buddhismus darauf abzielt, die Illusion des permanenten Selbst aufzulösen, geht es bei Matthäus um die Wiederherstellung einer konkreten Beziehung zu einem persönlichen Gott.
Und was ist mit dem Islam? Dort gibt es ja auch eine sehr klare, unmissverständliche Vorstellung von einem göttlichen Gericht.
Genau, hier liegt die stärkste Parallele zum Islam. Der Koran betont massiv die individuelle Verantwortung vor Gott am Tag des Gerichts. Stammeszugehörigkeit oder Reichtum spielen dort absolut keine Rolle mehr.
Genau wie in der Wüste am Jordan.
Exakt. Die Kritik an religiöser Selbstgerechtigkeit verbindet diese Traditionen tief. Die entscheidende Differenz liegt dann natürlich in der theologischen Rolle von Jesus.
Weil der Islam ihn als Propheten sieht, aber nicht als Sohn Gottes.
Richtig. Und wenn wir diese religionsübergreifende Reise nun in die säkulare Gegenwart ziehen, landen wir direkt bei den modernen Menschenrechten.
Weil es im Kern um den totalen Abbau von ungerechtfertigten Privilegien geht. Niemand ist von Natur aus mehr wert, nur weil er in die richtige Familie oder Kaste geboren wurde. Das ist purer Egalitarismus.
So kann man das sagen.
Aber Moment, hier muss ich jetzt wirklich mal hart einhaken.
Okay, schieß los.
Wenn wir das alles so unfassbar glatt und logisch in buddhistische Achtsamkeit, islamische Eigenverantwortung und moderne Menschenrechte übersetzen können, warum werfen wir dann den ganzen übernatürlichen Ballast dieses Textes nicht einfach über Bord?
Du meinst den religiösen Teil?
Ja. Wozu brauche ich den Himmel, der am Ende der Szene plötzlich aufreißt? Wozu die göttliche Stimme und den Geist, der wie eine Taube herabkommt? Können wir den mystischen Teil nicht einfach radikal streichen und nur den nützlichen philosophischen Rest behalten?
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, stoßen wir exakt hier auf die absolute Grenze jeder philosophischen Übersetzung.
Oh, wieso?
Eine vollständige, restlose Säkularisierung dieses Textes, wie du sie gerade vorschlägst, wäre ein fataler Fehler. Denn zentrale Begriffe wie das Reich Gottes oder der Geist, der wie eine Taube herabkommt, besitzen einen sogenannten religiösen Bedeutungsüberschuss.
Einen Bedeutungsüberschuss, das heißt, da schwingt etwas Elementares mit, das man unmöglich in eine trockene Excel-Tabelle pressen kann.
Oder in die starren Paragraphen eines Verfassungstextes, genau. Diese Bilder sind keine bloße mythologische Dekoration, die man nach Belieben abkratzen kann. Sie transportieren eine existenzielle Tiefe.
Okay.
Wer sie rein funktional liest, verfehlt ihr Wesen völlig. Wenn wir den Text moralistisch verengen, ihn also wirklich nur als netten säkularen Ratgeber zur Selbstbesserung lesen, dann verlieren wir das, was Theologen den eschatologischen Ernst nennen.
Eschatologischer Ernst? Das musst du für uns greifbarer machen.
Eschatologie beschäftigt sich mit den sogenannten letzten Dingen. Wenn dieser Ernst verschwindet, verlieren wir das Gefühl für die tiefgreifende Dringlichkeit der Situation.
Die Ahnung, dass es hier nicht nur um ein bisschen Verhaltensoptimierung geht.
Exakt. Es geht um ultimative Wahrheiten, um Leben, Tod und das Eingreifen einer Wirklichkeit, die fundamental größer ist als unsere fehlerhafte menschliche Vernunft.
Religiöse Sprache drückt eine Sehnsucht nach Erlösung aus, die der rein rationale Diskurs oft einfach plattwalzt.
Das leuchtet ein.
Eine philosophische Übersetzung nach Habermas ist grandios, um die ethischen Gehalte für alle in einer Demokratie verständlich zu machen. Aber Habermas selbst erkennt an, die Religion bewahrt Bilder für menschliches Leid und Hoffnung, die sich der reinen Logik entziehen. Es bleibt immer ein Geheimnis.
Ein Rest, der einfach nicht übersetzbar ist.
Ganz genau.
Wow. Wir haben also einen leuchtenden Kern, der sich jeder restlosen rationalen Analyse entzieht. Wir haben auf dieser intensiven Reise heute wirklich gewaltiges Terrain durchquert.
Das haben wir.
Wir sind mit Johannes dem Täufer in die unwirtliche Wüste gegangen und haben beobachtet, wie Privilegien vor der harten Realität zerbröseln. Wir haben mit Habermas verstanden, dass echte Legitimität sichtbare Taten erfordert, keine hohlen Leitbilder. Wir standen mit dem ultimativen CEO am Jordan im Schlamm und haben gelernt, dass wahre Autorität aus Solidarität mit den Verletzlichen entsteht. Und wir haben gesehen, dass diese tiefen Prinzipien weltweit in den großen Denksystemen widerhallen, auch wenn das letzte Geheimnis bestehen bleibt.
Perfekt zusammengefasst.
Also, was bedeutet das alles? Was machst du als Zuhörer jetzt mit dieser gewaltigen Kulisse an Ideen? Ich möchte dir zum Schluss noch einen Gedanken mitgeben, der über unsere Quellen hinausgeht, aber genau darauf aufbaut.
Da bin ich gespannt.
Überleg mal, wenn du die allertiefsten Werte, die Überzeugungen deines eigenen Lebens, sei es in deiner Familie, in deiner Arbeit oder deiner Kultur, in eine völlig neutrale, logische Sprache übersetzt, damit jeder sie sofort versteht, was ist dann der Bedeutungsüberschuss?
Der untrügbare Rest.
Genau. Was ist dieser emotionale Rest, der sich einfach nicht in ein Argument pressen lässt? Was ist deine persönliche Taube aus dem Himmel, die man vielleicht niemals rational beweisen kann, von der du aber tief in deinem Innern weißt, dass sie wahr und unverzichtbar ist? Denk mal in Ruhe darüber nach.
Eine großartige Frage zum Abschluss.
Wir hoffen, diese tiefe Analyse der Quellen hat dir neue Perspektiven eröffnet. Danke, dass du dich heute mit uns auf diesen Weg gemacht hast. Bis zum nächsten Mal auf unserer gemeinsamen intellektuellen Reise.